Hallo und herzlich willkommen zu Folge 145 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Nikolai Klemke aus Berlin und der hat mit Neural Frames oder Neural Frames eine AI-Plattform für Musikvideos aufgebaut. Komplett bootstrapped, macht mittlerweile hier einen siebenstelligen Umsatz, hat mehrere Leute im Team und den Umsatz in den letzten 12 Monaten sogar verdreifacht. Super interessanter Case. Wir sprechen darüber, wie das ganze Business eigentlich funktioniert, wer denn eine AI-generierte Musikvideos überhaupt braucht und erzeugt, wie man davon leben kann und wie das Ganze im Hintergrund funktioniert. Also welche Modelle verwendet man? Was ist seine Pricing-Strategie? Es geht, glaube ich, ab $19 schon los. Und wir sprechen über ganz viele Themen ums Business, aber auch, naja, wie man eigentlich schläft, wenn man eine 5-stellige GPU-Rechnung im Monat bezahlen kann. Ja, und auch wie er die ersten Kunden akquiriert hat, wie er auf Konferenzen über das Thema spricht und wie es damals auf Reddit losging. Und alle Infos sind wie immer in den Shownotes verlinkt. Ansonsten vielen Dank für die, die in der letzten Woche den Podcast bewertet haben. Falls du es noch nicht gemacht hast, dann drück doch jetzt gern kurz auf Pause. Und ich warte kurz, bis du bewertet hast. Dankeschön dafür. Und ansonsten kannst du dich gern auf happy-bootstrapping.de zum Newsletter anmelden. Dann bekommst du immer montags die Zusammenfassung vom Podcast, wenn die Folgen zu lange sind. Und ich freue mich aber auch immer wieder über Vorschläge für den Podcast, also neue Gäste, vor allem weibliche Gründerinnen. Wenn du da jemanden kennst, der bootstrapped unterwegs ist, unbedingt gerne mir schicken. Ansonsten habe ich mit dem Nikolai auch über Bücher und welche Bücher lesen eigentlich Founder gelesen. Was hast du denn da für Tipps? Was liest du für Bücher? Schick mir das auch unbedingt zu, dann nehme ich das gern mal auf eine Seite mit auf. Finde ich super spannend, wer wo wie sein Wissen herbekommt. Jetzt geht's los mit der Folge. Viel Spaß. Guten Morgen, Nikolai, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Hi, Andreas. Freut mich, dass ich hier bin.
Mich freut's auch total. Ich habe mir das ja ein bisschen alles angeschaut, was ihr macht, aber für die, die dich nicht kennen, wer bist du, wo wohnst du und was machst du denn den ganzen Tag?
Cool, ja, ich bin Nikolai Klemke, 36 Jahre alt, wohne gerade in Berlin und habe ein Startup gegründet namens Neural Frames. Das ist eine Plattform für Musiker, Musikerinnen und Kreative allgemein, um Musikvideos zu erzeugen. Das gibt es seit 3 Jahren und mittlerweile sind wir ein Team aus 6 Leuten und gebootstrapped, profitabel und happy.
Genau. Ich bin sehr gespannt, wo da die Reise im Podcast hingeht. Da gibt es ganz viele Themen und Fragen dazu. Du hast ein paar jetzt schon beantwortet. Was genau kann ich darunter verstehen, dass ich damit Musikvideos erstellen kann? Wie genau funktioniert das Produkt?
Genau, also du im Endeffekt lädst du einen Song hoch. Wir analysieren den Song auf verschiedene Metriken, also Lyrics, Stimmung des Songs und so weiter und schlagen dir dann ein Storyboard vor. Da kannst du dann noch ein bisschen was verändern, kannst du irgendwie die Story ändern, visuellen Style ändern, kannst deinen eigenen Charakter erzeugen, dich auch selbst hochladen, wenn du möchtest. Und dann quasi erzeugen wir mit dir zusammen ein Musikvideo für den Song.
Musikvideo, dass ich dann auf YouTube, in Spotify und sowas einbinden kann zu meinem Song. Okay.
Genau.
Cool. Du hast gesagt 6 Leute, das ist ja auch schon cool. Kannst du grob so sagen, also sind 6 Vollzeitkräfte?
Nee, wir sind 4 Vollzeitkräfte mit mir und dann noch 2 Teilzeit. Ja.
Okay. Und ansonsten arbeitest du wahrscheinlich mit ein paar Freelancern zusammen, je nachdem, um was für Themen es geht, dass du, ja, okay.
Ja, genau.
Und 6, lass mich überlegen. Wir sprechen ja nachher über Preise, ein bisschen über Margen. Kannst du grob einordnen, was ihr für einen Umsatz macht oder ARR?
Ja, wir sind jetzt, also dieses Jahr werden wir ein gesundes 7-stelliges Umsatz machen. 6-stellig im Monat, ein bisschen darüber. So, ja.
Wow, sehr interessant, in einem Disruptive Space unterwegs auf jeden Fall.
Ist auch gut gewachsen jetzt. Also hat sich, ich glaube, der Umsatz hat sich verdreifacht im letzten Jahr. Also ist schon crazy.
Da müssen wir auf jeden Fall genauer einsteigen, woher die Wachstumskanäle da sind. Das interessiert auch die Leute immer. Du machst es jetzt seit 3 Jahren und bist dahin gelandet. Das ist, wow, auf jeden Fall. Wie hat es denn angefangen? Also wie bist du auf die Idee gekommen, hey, in dem Space brauchst du ein Tool? Bist du selber Musiker?
Vielleicht kann ich ein bisschen ausholen. Also ich bin eigentlich ein Computer-Nerd seit meiner Kindheit gewesen. Also habe so meine ersten so Websites mit Drag-and-Drop-Bilder mit 11 oder so gebaut, um 2000 rum.
Mit Frontpage 98, oder?
Ja, genau, sowas. Ja, genau. Und Deep World, kennst du das noch von früher?
Ja, sagt mir was. Genau, ja. Von Adobe, wie hieß das andere noch? Dreamweaver.
Ja, genau. Da wird den ganzen Sachen rumgespielt. Mich dann aber so entschieden, Physik zu studieren und nicht Informatik, weil ich irgendwie, glaube ich, so ein bisschen weg von Computern wollte. Ich dachte irgendwie, das wäre cool, weg ein bisschen zu kommen. Genau, Physik studiert in Berlin, nebenbei passionierter Musiker gewesen. Sehr passioniert. Er hätte auch nichts dagegen gehabt, Vollzeitmusiker zu werden, aber es war dann doch nicht irgendwie all in genug so. Genau, Physik studiert nebenbei, dann irgendwie nach meinem Master mich gefragt, was ich machen will. Mir war eigentlich schon klar, dass so die große Forscherkarriere nicht meins sein wird, obwohl Physik Spaß gemacht hat. Aber irgendwie die Jobs, auf die ich mich beworben habe, haben mich auch alle ziemlich deprimiert. Und dann habe ich doch entschieden, eine Promotion noch zu machen. 4 Jahre dann promoviert, so im Bereich der Laser-Optik, Physik. War auch cool. Und da gab's einen, so einen Turning Point dann, wo so im letzten Drittel meiner Promotion hatte ich coole Experimente gemacht. Aber irgendwie hat mich immer frustriert, dass ich nicht so richtig verstanden habe, was da eigentlich abgeht in diesen Experimenten. Und dann habe ich so angefangen, eigene Simulationen zu schreiben für die Experimente. Und das war quasi so ein bisschen Full Circle zurück zu meiner Kindheit, angefangen wieder zu programmieren und völlig obsessiv angefangen wieder zu programmieren. Also ich habe es total wiederentdeckt, es hat total Spaß gemacht. Ich habe alles Mögliche sonst dann noch irgendwie gemacht. Da war auch gerade sowieso Deep Learning großes Thema. Das war so 2018 oder so. Da hat man das noch nicht AI genannt unbedingt, aber es war so, ne, der Transformer-Modelle kam gerade raus und war ziemlich viel Bewegung so im Deep Learning Space und habe dann auch damit so viel gemacht und versucht, Aktienkurse vorherzusagen und den ganzen Kram so. Und dann, genau, und dann irgendwie nochmal so ein Jahr in einem anderen Job gearbeitet, in einem Startup, dann da aber gekündigt im Jahr 22 und mit dem starken Bedürfnis, danach was Eigenes zu gründen. Und
hast du die Promotion fertig gemacht?
Ja, genau. Ja,
also da bist du jetzt der Dr. Nikolai Klemke.
Dr. Nikolai Klemke, Promotion findet man auch online, genau. Hat auch Spaß gemacht, war auch cool, aber war dann auch gut, dass es vorbei war.
Ja, wow. Genau. Was war das Thema dann von der Promo, also von der Abschlussarbeit? Oder wie nennt man die nochmal? Promotionsarbeit?
Promotion, ja. Das war so die Wechselwirkung von ganz starken Laserpulsen mit Kristallen. Und da gab es so einen neuen Effekt. So, man hat die mit Laserlicht beschossen, die Kristalle, so gerade, dass sie nicht kaputt gehen. So ganz knapp darunter. Und da passieren dann ganz interessante Effekte im Kristall. Und die habe ich mir angeguckt, so. Genau.
Also, es hat aber nicht geklappt mit dem Laserschwert.
Nee, noch nicht.
Das kommt noch, okay. Ich warte drauf, ja. Okay, genau. Wie ging es dann weiter? Also genau, fertig dann, gemacht, wow, okay.
Ja, cool. Ja, genau. Und dann Ende 22, dann habe ich nochmal so einen Startup Accelerator gemacht. Entrepreneur First, ich weiß nicht, wem das was sagt. Das ist so 50 Leute ohne Idee, werden zusammen in einen Raum gepackt für 2-3 Monate und die werden gecoacht, Startups zu gründen, so das nächste große Ding zu bauen. Das war super geil für mich, weil das so ein, also erstmal die Connect, also super coole Leute getroffen und dann halt auch so viel über Startup-Welt gelernt, was ja, also ich komme ja aus der Forschung, also ich ist sehr viel, sehr neu für mich so. Aus den Sachen, an denen ich da gearbeitet habe, ist aber nichts geworden und dann war das so gerade vorbei, dieser Accelerator und ich war aber noch so voll dieser Energie, okay, krass, ey, was baue ich jetzt, was mache ich jetzt so, ne, also voll Freiheit, kein Job, nix. Und habe dann angefangen, mit Stable Diffusion rumzuspielen, was ein Open-Source Text-to-Image neuronales Netz ist, was da so ja 2-3 Monate vorher rausgekommen war. Super spannend, also mit Text Bilder zu erzeugen. Kennen wir jetzt heute alles, aber damals war das absolut, hat mich total umgehauen. Es war geil, mit Text Bilder zu erzeugen. Und vor allem habe ich dann damit ein bisschen rumgespielt, so Animationen zu erzeugen. Im Endeffekt, ja, bisschen rumgetrickst und dann aus diesem Text-to-Image-Model Animationen erzeugt. Und hatte mega viel Spaß damit, einfach so eine Animation zu lenken mit meinen eigenen Texteingaben. Und hab dann, das hat sich nach was sehr Großem für mich angefühlt. Ich hatte noch nicht konkret im Kopf, was das jetzt werden könnte, aber hab das starke Bedürfnis oder hatte so einen starken Glauben daran gehabt, dass es irgendwie, dass andere Leute das auch wertschätzen werden, diese Art der Animationserzeugung. Und hab dann einfach angefangen, was zu bauen. Mir hat sehr viel Wissen gefehlt, so sowohl im Frontend als auch dann, also ich musste ja noch hosten auf GPUs und so weiter in der Cloud, da gab es auch sehr viel für mich zu lernen. Genau, und das ist, dann haben wir gestartet mit viel Hilfe von ChatGPT, was da gerade rausgekommen war, ne, die allererste Version, also Ende 22, Anfang 23, im Januar 23 gelauncht und seitdem bin ich dabei. Mittlerweile ist viel passiert auch, genau. Ja, so ging es los. Und dann, wie es zu Musikvideoplattform wurde, es kamen dann immer mehr Musiker auf die Plattform und neben anderen Use Cases, also andere Leute waren auch interessiert an dem Produkt, aber auch viele Musiker und ich war halt lange Musiker vorher und kannte das Problem, dass man als Musiker immer visuellen Content braucht für seine Songs und habe dann quasi die Plattform dahin so ein bisschen hingenischt. Und genau, das ist bis heute.
Aber ist es jetzt aus dem Personal Need dann von dir selber auch entstanden, weil du selber Musiker warst und du Videos gebraucht hast? Oder was war deine intrinsische Motivation?
Ja, ich habe so ein bisschen den, also ich hatte so ein bisschen den Ansatz, den Techies oft haben, der glaube ich eigentlich im Startup Life falsch ist. Und zwar, ich kam wirklich von der Technologie. Also ich fand die Technologie geil, diese Animationserzeugung. Und man musste quasi Programmierer sein, um damit Animation zu erzeugen damals, ne? Und dann habe ich dafür ein Produkt gebaut. Ich konnte mich aber an mein Need von damals zurückerinnern, dass ich als Musiker, ich habe einmal so ein Musikvideo gemacht früher, wo ich so Strichmännchen selbst animiert habe und so, ne, mit so Paint. Also wirklich katastrophales Musikvideo. Aber du brauchst halt irgendwie immer was, was sich bewegendes Visuelles, um Songs hochzuladen. Aber es wäre jetzt gelogen, dass ich angefangen habe mit, so die Musikvideo-Plattform. Es war eher so ein cool, lass mal gucken, was daraus wird. So, ja.
Das heißt, hat sich dann erst entwickelt, nachdem die ersten User drauf waren und du gesehen hast, hey, die machen damit Musikvideos.
Ja, genau. Total, genau so. Ja. Ja, und erstmal ist es unintuitiv, weil erstmal war das so, die Tagline der Plattform war Text to Video for Everybody ganz am Anfang. Und ein Freund hat mir dann empfohlen, dass ich ein leichteres Leben haben werde, wenn ich das klar benenne, für wen das eigentlich ist, ne? Obwohl du damit natürlich auch Träume visualisieren kannst und auch Short Stories visualisieren kannst oder so, ne? Diese ganzen Use Cases hat man so gesehen am Anfang. Aber dann so ein bisschen geändert nach ein paar Monaten zu, okay, das ist deine Plattform, Musikvideos zu erzeugen. Und das hat dann auch sehr viel geholfen. Also, das kann ich sehr empfehlen, sich auf eine Nische zu spezialisieren.
Okay, das hast du dann gemerkt, weil du Feedback bekommen hast und dann Mentor, Coach oder sowas hattest. Und hast du da schon Umsätze gemacht mit der Plattform?
Ja, also schon. So ein bisschen, also ein paar hundert Euro im Monat oder so. Also nicht viel, aber hat sich damals schon so angefühlt, oh krass, man kann hier Geld verdienen, so, was natürlich für mich mega war.
Und von was hast du in der Zeit dann gelebt?
Ich hatte einen Gründungszuschuss beantragt, ein halbes Jahr lang, und dann hatte ich so eine relativ glückliche Non-Compete-Klausel meinem vorigen Arbeitgeber, der mir das so ein bisschen halbes Gehalt zahlen musste.
Für eine gewisse Zeit, und dann konntest du in der Zeit, okay. Und das war dann auch deine innere Deadline, bis dahin das fliegen musste?
Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe darüber ehrlich gesagt nicht so viel nachgedacht. Ich habe einfach so einen Tag zum nächsten irgendwie gelebt und gebaut. Genau. Ja, aber klar, also irgendwann wäre das Geld alle gewesen und dann hätte irgendwas passieren müssen. Aber zum Glück war das dann okay.
Werbung. Wer von euch schon mal eine Kasse einrichten musste, weiß, das ist meistens kompliziert und teuer. Mit PostGo von Unser geht's aber jetzt auch einfach und günstig, um nicht zu sagen gratis. Ihr bekommt eine mobile Kasse, die einfach funktioniert. Ob Kartenzahlung, Apple Pay oder Barzahlung. On top bietet die Kassensoftware smarte Tools für die Bestandsverwaltung, Kundenbindung, Verkaufsanalysen und vieles mehr, was euch wirklich weiterbringt. Und das gratis? So ist es. Die Aktion läuft über die Initiative Deutschland zahlt digital. Zu den Unterstützern zählen auch Unser und Mastercard. Und die übernehmen im ersten Nutzungsjahr alle Kosten. Ihr bekommt das Gerät umsonst und zahlt keine Transaktionsgebühren. Mach also jetzt mit und alle Infos findest du auf unzer.com. UNZER.com. Werbung Ende.
Ich glaube, du hattest mir zur Vorbereitung den YouTube-Link geschickt, wo du auf einer AI-Konferenz warst, ein bisschen die Historie erzählt hast. Und dann, wenn ich es richtig verstanden habe, gab es 3 Iterationen vom Produkt. So, du hast dann angefangen mit einem, ich habe Bilder und ich animiere diese Bilder. So ging es, glaube ich, ein bisschen los. Und dann hast du die aneinandergereiht oder beziehungsweise parallel mehrere Bilder erzeugen lassen und daraus irgendwie dann ein Video gemacht, das dann 3-4 Minuten Länge hat wahrscheinlich. Wie ging es da los, so iterativ?
Ja, genau. Also das allererste Produkt war so wirklich nur Bilder nacheinander erzeugen und dann konntest du das exportieren. Dann hatte ich so einmal die Seite sogar offline genommen und neu gebaut, weil ich so viel Tech-Debt hatte und irgendwie gesehen habe, das Interface muss nochmal ein bisschen anders sein. Dann so eine Timeline daraus gebaut, das so ein bisschen aussieht wie Adobe Premiere, wo du Prompts auf die Timeline packen konntest und dann auch audioreaktive Effekte. Ziemlich coole, trippy Videos ließen sich so erzeugen. Das waren Neural Frames für 1,5 Jahre. So. Also diese trippy Videos auf einer Timeline, super viel so Kontrollregler, mit denen man Sachen einstellen konnte und so. Ziemlich kompliziertes Tool, wenn man ehrlich ist. Hatte so seine Power-User, die das absolut geliebt haben, diese Kontrolle. Aber viele waren auch ziemlich überwältigt mit den Möglichkeiten, die man da hat und was man da alles lernen muss. Und dann wurden echte Text-to-Video-Modelle immer besser. Also so, wo man Text eingibt und dann wirklich prompten und dann wirklich ein Auto von links nach rechts fahren sieht. Das war vorher gar nicht möglich mit diesen Frame-by-Frame-Animationen, die wir hatten. Und wir haben uns dann überlegt, cool, vielleicht sollten wir mal dasselbe Produkt bauen für quasi echte Text-to-Video-Modelle. Das war so ein bisschen die zweite Iteration. Also wieder Timeline, wieder Prompts auf eine Timeline, wieder ein bisschen audioreaktive Effekte, aber eben richtige Videomodelle benutzt. Das war auch ganz cool, aber auch sehr kompliziert, muss ich sagen. Auch so, also auch die Technologie dahinter tatsächlich komplizierter, als wir erstmal gedacht hätten. Und dann unser neuestes Produkt, das ist jetzt Anfang diesen Jahres rausgekommen, Autopilot, ist eben das, was ich ganz am Anfang beschrieben habe. Du lädst einen Song hoch, gar keine Timeline-Interface mehr, du lädst einen Song hoch, kriegst ein Storyboard, kriegst ein Musikvideo, 4K-Musikvideo in 10 Minuten mit 2 Klicks, wenn du möchtest. Also maximal einfach. Und das hat auch sehr gut funktioniert jetzt für uns. Also da haben sehr viele Leute Interesse dran gezeigt.
Du vermischst jetzt wir mit ich so ein bisschen. Wie war das von der Zeit? Also, du hast es am Anfang alleine gemacht und dann irgendwann schon ein bisschen Leute dazugekommen, aber wie genau hat das funktioniert? Und hast du dann irgendwann gemerkt, hey, ich kann vielleicht damit Geld verdienen, da kannst du von leben? Oder hast du zuerst jemanden reingeholt und noch gefreelanced, um das zu finanzieren? Wie ging das?
Na, ich war ein Jahr alleine und auch Digitalnomade so ein bisschen in der Welt unterwegs mit meiner Freundin. Natürlich günstiger in Sri Lanka zu wohnen als in Hamburg oder Berlin. Das war cool, ging ein Jahr. Dann irgendwann habe ich mir jemanden im Customer Support geholt als erstes, Teilzeit. Die ist auch immer noch dabei.
Okay.
Super, super. Auch eine KI-Künstlerin. Das waren gute Synergien irgendwie. Genau. Und dann auch so die ersten Programmierer geholt. Immer mal wieder. Erstmal so eine Agentur. Das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Und jetzt mittlerweile sind wir 2 Vollzeitprogrammierer plus mich sozusagen. Genau. Also es ging so nach einem Jahr los, dass aus dem Umsatz ich angefangen habe, Leute einzustellen. Ich habe mir dann aber auch angefangen, direkt ein Gehalt auszuzahlen. So. Also erstmal so 2000 Euro im Monat oder so. Aber erstmal so genug, um irgendwie über die Runden zu kommen.
Ja. Ja gut, das ist ja auch wichtig. Okay, dann ist dein ausgelaufen. Wann hast du gemerkt, dass da was ist, wo du von leben kannst? War das der Zeitpunkt, wo du dann dir das Gehalt ausgezahlt hast? Hast du es vorher gemerkt?
Es gab so einen Moment, wo ich audioreaktive Effekte hinzugefügt habe und das so, wo wirklich das erste Mal die Leute, so ein paar Leute gab, die richtig geile Musikvideos damit gemacht haben. Also wirklich so, die haben das verstanden, das Tool, und haben wirklich bessere Musikvideos gemacht, als ich damit machen hätte können. Und da habe ich gesehen, okay, krass, das ist wirklich hier ist irgendwas Cooles so. Also hier entsteht gerade was. Obwohl der Umsatz da noch sehr, das war weniger, aber ja, dann schon 3000 Euro im Monat oder so Umsatz gemacht und das wuchs dann auch schon und Leute haben auf Twitter darüber geredet und so. Da habe ich irgendwie das gespürt und dann, ja, ich meine, ja, und ab da wächst es eigentlich.
Also das heißt, der entscheidende Moment war eher der kreative Output und nicht der finanzielle.
Ja, würde ich sagen. Ja. Ich meine, also das Finanzielle hat gepasst, sonst hätte ich es irgendwann, wie du gesagt hast, hätte ich es irgendwann abbrechen müssen. Aber es war jetzt nicht, ja, wir haben das nicht, also das war jetzt auch nicht direkt 10.000 Euro Umsatz im Monat, sondern halt erstmal so 3.000 oder so. Aber das hat erstmal gereicht. Ja.
Gibt es irgendwelche bekannten Videos von Künstlern, die wir kennen, die das Tool nutzen und wo du sagen kannst, hey, das ist ein Video von uns? Oder ist es eher die Summe der Indie-Künstlerin, die das Tool verwendet und damit kannst du davon leben?
Also wir hatten ein Video für Mario Novembre gemacht. Das ist so ein deutscher TikTok-Star, der hat so irgendwie 6 Millionen Follower auf TikTok oder so. Ich kannte den ehrlich gesagt vorher nicht, ein bisschen jüngere Generation. Das war cool, also ist auch also nicht nur TikTok-Star, ist auch Musiker, macht auch tatsächlich coole Mucke. Mit dem haben wir relativ früh Musik gemacht, ein Video gemacht, ich glaube auch 23 schon oder 24. Und dann hat Satan ein Musikvideo über uns veröffentlicht, dieser Heavy-Metal-Urgestein. Wussten wir gar nicht, die haben uns das dann einfach später geschickt. Die haben so eine Mischung gemacht, wo sie in der Kirche stehen und gefilmt werden und spielen und dann immer mal so Neuroframes-Videos zwischendurch. Ganz cool. Aber es sind vor allem Indie-Künstler und Künstlerinnen, die Musikvideos mit uns machen.
Mhm. Weil das eben kostengünstig, schnell produzieren kannst. Geht dann so ein Künstler her und macht 3 verschiedene Varianten und überlegt sich dann, was er nimmt? Oder ist so One-Shot und ich nehme das und funktioniert.
Ja, das ist echt interessant. Also, weil klassisch ist natürlich, du wählst dir einen Song aus du machst ein Album und dann nimmst du dir zwei Songs davon vielleicht und machst ein Musikvideo damit. Das ist ein Riesenaufwand, klassisch, ne? Also entweder du musst sehr viel Geld haben oder du fragst sehr viele Freunde, die sehr geduldig mit dir sind, oder du animierst eben Strichmännchen so. Also es ist immer mit sehr viel Aufwand verbunden. Jetzt ist es aber so, dass du theoretisch für jeden Song deines Albums ein Musikvideo machen kannst. Und auch, warum überhaupt nur eins? Also du könntest auch ein Musikvideo machen und dann noch 6 Instagram Reels dazu oder so, die im 9:16 Format einfach nur so 40 Sekunden sind oder sowas, ne? Und da sehe ich das Ganze mehr hingehen. Also, dass die Leute immer mehr Videos einfach machen. Wir kriegen schon Feedback, dass die Leute manchmal sagen, sie machen nur Songs, um Videos zu machen auch. Also, es ist sozusagen, das wird ein integraler Bestandteil des Gesamtprodukts, dass man auch seine Songs visualisiert, sozusagen.
Ja, da habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht. Klar, du kannst ja dann individuelle Videos machen, weil die Menschen halt das gern konsumieren. Hast du dann andere Prompts für so ein Instagram-Reel, weil oder TikTok, du musst ja dann in 5 Sekunden, muss jemand ja hängen bleiben, dass er dann nicht weiter scrollt, sozusagen, Aufmerksamkeitsökonomie technisch. Wie funktioniert das?
Also bei uns im Background, ja, wir wissen natürlich, wie lang das Video wird und je nachdem versuchen wir irgendwie das Beste daraus rauszuholen. Aber der User hat auch so ein bisschen, da sind wir auch stolz drauf, ist der User hat schon auch so kreativen Spielraum. Also das ist so ein bisschen, als ich würde das so ein bisschen als Instrument sehen, wo du schon kontrollieren kannst, was da rauskommt, ne? Und dann haben die Leute schon auch oft eine visuelle Vision. Genau, und dann halt, wenn das ein Instagram-Reel ist, dann gehen diese Leute das anders an als jetzt ein 5-Minuten-Musikvideo.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen ins Produkt einsteigen, das heißt, wenn ich jetzt heute so ein Künstler bin, habe ich dann auch schon, ist meine Musik selber noch echt oder habe ich die auch schon mit AI erzeugt?
Es gibt erstaunlich viele Leute, die jetzt auch mittlerweile mit AI Musik machen und dann natürlich auch oft zu Neuroframes kommen. Also das ist eine ganz interessante Gruppe an Leuten, die da entsteht, die vielleicht vorher gar nicht unbedingt künstlerisch drauf war, vielleicht auch schon, aber oft auch nicht. Und die jetzt das einfach so als Weg entdecken, sich kreativ zu entfalten, so und dann Songs machen und dann eben auch Musikvideos. Also das ist ein signifikanter Anteil unserer Kundschaft ja auch.
Und dann googelt jemand Musikvideo erstellen, ja, oder hast du eine Kooperation mit jemand, wo man AI Audio machen kann und wenn der fertig ist, dann gibt's ein Opt-out, einen Link, der dann zu Neuroframes führt?
Bisher noch nicht, leider. Letzteres leider noch nicht. Da tue ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen schwer, so mit B2B-Partnerschaften und so. Das kann man bestimmt besser machen, also da kann man bestimmt noch einiges verbessern. Im Moment ist es tatsächlich viel über Google und Word to Mouth und Social Media und so.
Okay. Das heißt, dann suche ich nach AI Video Generator. Dann muss ich gucken, dass ich nicht immer bei Sora hängen bleibe. Weiß nicht, ob ich danach googeln kann oder anderen Modellen. Und dann komme ich zu dir, melde mich an, kann das erstmal kostenlos nutzen und kann dann mein erstes Video kostenlos erzeugen. Oder wie funktioniert das?
Nee, tatsächlich. Nee? Wir haben damit ein bisschen experimentiert, wo da jetzt genau die Paywall am effektivsten ist. So. Und interessanterweise, also man muss sagen, ne, im AI-Video-Space, AI-Videos zu erzeugen, ist sehr teuer, also für uns auch so. Du bei einem Musikvideo mit einem guten Model bist du schnell mal bei $20 an reinen Serverkosten. So,
okay.
So wie das jetzt ist.
Für 3-4 Minuten.
Ja, genau. Hm. Das können wir jetzt natürlich nicht gratis anbieten. Ne? Ja. Viele Leute fordern das und sagen, ja, mach doch einen Watermark drauf oder so, aber wir haben 1000 Signups pro Tag, wir können jetzt nicht irgendwie $20 für die Leute anbieten. Insofern, irgendwo müssen wir das gelten und wir haben so ein bisschen jetzt für uns ist die Paywall relativ früh. Also du siehst das Storyboard und dann kannst du im Moment, also das ist jetzt Stand Oktober 25, mal gucken, was noch so passiert. Aber also im Moment ist, du siehst das Storyboard und kannst da auch so ein bisschen rumspielen, aber du kriegst kein Video erzeugt for free, sondern musst dann zahlen. Und das
sind
auch,
da die Kosten für dich schon
Da gibt's ein paar Kosten, aber nicht nicht so Riesenkosten, so. Und das hat sich auch so ein bisschen durchgesetzt, würde ich sagen, im AI-Video-Space. Es gibt da natürlich sehr VC-gefundete, Riesenfirmen, die das anders handhaben, so. Aber wir müssen eben so total auf Profitabilität, achten. Und insofern ist es so, macht das Sinn.
Das heißt, ich melde mich an, dann hinterlege ich nicht, oder ich fange an, sehe das Storyboard, finde es geil, mache ich, dann mache ich ein monatliches Subscription, Jahressubscription, was auch immer. Und dann kann ich mein erstes Video gleich erzeugen.
Ja, genau. Da gibt's da 4 verschiedene Subscription-Tiers, je nachdem, wie hoch du einsteigen willst. Und je nachdem gibt es dann Credits und Features und so weiter. und dann kosten Videos Credits, je nachdem, welches Modell du nimmst und wie lange das Video ist und so. Das ist ziemlich linear mit unseren wirklichen Kosten sozusagen, plus einer Marge. Und wenn dir die Credits auslaufen, kannst du mehr Credits kaufen und so. Insofern ist es nicht ein reines Subscription-Business, sondern ist auch ziemlich viel so von diesen Top-Ups, wo Leute mehr Credits kaufen. Genau.
Und dann
bleibst du manchmal ein Jahr dabei oder auch nach einem Monat gehst du wieder. Ja.
Okay, ich sehe es gerade. Ich bin jetzt hier auf der Yearly-Billing-Seite. Ja, du hast 1000 Credits dabei für $19 im Monat. Das ist quasi die Namen, der Neural Navigator, da gibt es den Neural Knight für 39 im Monat. Der Neural Ninja ist der most popular, steht hier, von 99 im Monat. Okay, cool. Und wenn du so jährlich bezahlst, dann 66, also naja, ist ein Drittel sogar, gehst du dann runter. Und dann 2,99 für den, ja, fürs große Paket oder dann, wenn ich dann ja jährlich bezahle, 199. Mhm. Dann hast du 4K not recommended. Okay, Autopilot, das, was du erwähnt hast, das hast du sogar erst in dem dritten Paket mit drin, also für die 99.
Also das ist tatsächlich überall mit drin, aber es ist leider, wie gesagt, du bist sehr schnell sehr viel Credits los. Okay. Weil wenn du erstellst im Endeffekt ein 3 Minuten Musikvideo mit einem Klick, da bist du sehr schnell sehr viel Credits los. Deshalb schreiben wir dann not recommended for Autopilot, weil viele Leute melden sich für billigste Subscription an und sind dann enttäuscht, dass sie nicht mal ein ganzes Musikvideo machen können teilweise, wenn sie dann 6-Minuten-Song hochladen so, und deshalb schreiben wir das dahin. Aber du kannst es auch früher benutzen.
Mir war es gar nicht klar, dass es so viele Modelle gibt. Dann hast du, da unterscheiden sich sie auch ja noch. Das ist der zweite Punkt dann, wenn ich verlinke auf jeden Fall die Pricing-Page, das ist ganz interessant.
Cool.
Ja. Da hast du 5 AI-Modelle, hast du in dem kleinen Paket dabei. Runway, Gen 3 Alpha, Open Journey, Analog Diffusion. Und dann hast du 7 Modelle und 10 Modelle dabei. Sind das Open Source Modelle, die du dann selber hostest? Oder sind es teilweise welche, die du selber per API dann anbindest?
Also dann erinnere ich jetzt wieder daran, wir haben diese eigentlich 2 verschiedene Videoerzeugungsmethoden. Also dieses Frame-by-Frame-basierte, was so auf Stable Diffusion basiert. Und da dann derivate Modelle von Stable Diffusion. Das ist alles Open Source. Die hosten wir auch selber. Und dann haben wir eben Autopilot und diese Text-to-Video-Geschichte. Das ist nicht diese Frame-by-Frame-Technologie, sondern da benutzen wir Closed-Source-Models im Endeffekt per API-Call.
Okay. Und das Storyboard selber, wird das nochmal mit einem anderen Model erzeugt?
Ja. Die Bilder werden mit einem anderen Modell erzeugt, was dann auch Closed-Source ist. Ja. Okay. Ändert sich auch die ganze Zeit. Also das bewegt sich alles sehr, sehr schnell, die verschiedenen Modelle und auch die verschiedenen Möglichkeiten der Modelle. Da ist es, ja, ändert sich fast monatlich, wie wir das Storyboard erzeugen gerade.
Okay.
Ja.
Und dass ich es richtig verstanden habe, es gibt Leute, die haben dann ein Monatspaket. Du schreibst hier most popular, zumindest auf der Landingpage, ist das dritte Paket.
Ja.
Das ist auch das, was die meisten Kunden dann nutzen. Und die laden das dann nochmal mit Credits auf, wenn die nicht reichen.
Genau, ja. Also wir haben Leute, die geben deutlich mehr als diese Subscription Prices aus im Monat.
Das heißt, deine Subscription ist deine Baseline und dann hast du was on top kommt für die Usage und da geht viel an die Modelle wahrscheinlich und ein Teil bleibt als Marge hängen.
Ja, genau. Ja. Man könnte argumentieren, dass, also das ist in diesem ganzen AI-Space ist, glaube ich, das Pricing-Modell noch nicht so ganz am Ende. So, also ich glaube, man könnte gut argumentieren, dass man das nur Credits-basiert macht und ohne Subscription. Vielleicht gehen wir irgendwann diesen Schritt, aber es ist auch ziemlich, wäre auch ziemlich mutig. Also ändert alles und muss man mal gucken. So, genau.
Wie viel von eurem Umsatz kommt von der Subscription ungefähr und wie viel von den Credits?
60-70% ist Subscription und Rest ist Top-Ups. Was auch schön ist. Also das ist auch super cool, ne? Weil es zeigt, die Leute benutzen das und kaufen, wollen mehr nutzen. Mhm. So, also das finde ich gut, wenn Top-Up-Umsatz hoch ist. Zeigt, ist ein gutes Zeichen.
Sind dann Kunden teilweise aus so Studios, die dann, keine Ahnung, 100 Videos damit im Monat machen?
Ja, gibt's auch. Gibt Leute, die damit dann auch wieder Geld verdienen sozusagen, die das als Leistung anbieten. Wir hatten einen Fall, ganz spannend, so ein Rentner aus den USA, der ist gerade in Rente gegangen, hat also seine ganze Karriere hinter sich und hat sich dann entschieden, Musikvideos zu machen für alle Songs, die er so als hobbymäßig sein Leben lang gemacht hat, so eine Band sein Leben lang quasi. Und ist dann damit, hat New Friends entdeckt und hat wirklich hunderte Musikvideos gemacht mit New Friends, aber erst so für sich. Und dann kamen aber Leute auf ihn zu und meinten, ey, kannst du mir auch Musikvideos machen? Und jetzt quasi hat er ein Side-Income, wo er Musikvideos für andere Leute macht. Und das ist natürlich super cool zu sehen. Und es gibt auch Leute, dass zum Beispiel dieses Satan-Video, das war auch von einem professionellen Leuten gemacht, die einfach mit AI sich gut auskennen und so. Das gibt's auf jeden Fall auch, ja.
Sind die professionellen Leute dann eher so Prompt-Engineers, die sich mit Prompten gut auskennen, oder kommen die aus der klassischen Videoschnittwelt und übertragen ihr Wissen in die AI-Welt?
Ja, das ist sehr interessant. Das gibt's beides. Ich glaube, tendenziell sind die Leute, die richtig gut in AI Art sind, auch die Leute, die sich vorher schon irgendwie mit Video auseinandergesetzt haben. Die also Kameratypen können und die prompten können oder Brennweiten prompten, ne? Oder, also so, dass man so ein bisschen Wissen hat über wie Musikvideos aus oder wie Videos gemacht werden, so. Das ist oft so. Aber natürlich gibt's jetzt auch viele Leute, die das völlig neu entdecken und dann auch sehr gut werden damit. Ja.
Wie verdient man mit einem Musikvideo Geld, indem es auf YouTube ist und man über die Werbung verdient? Da willst du jetzt vor einem 3,5 Minuten Video nicht eine Minute Werbung sehen. Also,
ja, also ich meine, als Musiker
ist es indirekt.
Ist indirekt, ne? Das ist eine Art neue, also ist ein großer Teil an Musik wird entdeckt über Videos tatsächlich. Mhm. Du willst natürlich auch auf TikTok und so auftauchen, ne? Ja, das insofern, ich meine, Musikvideos sind schon ein großer Teil von so, wie Musik gemarketet wird. Aber also ich glaube auch, viele unserer Kunden haben einen Job nebenbei und machen das einfach aus Bock. Und ja. Das zählt dann so ein bisschen zum Gesamtkunstwerk, dass man eben auch was Visuelles dazu hat.
Ja, das war was Cooles, was man dann seinen Bandkollegen zeigen kann, wenn man sagt, ja, hey, genau. Guck mal, was ich für ein geiles Video gemacht habe, hat irgendwie nur $99. Ist ja wahrscheinlich, früher hast du für ein Musikvideo, keine Ahnung, 5.000 Euro Budget gebraucht oder noch mehr, wenn es überhaupt reicht. Selbst wenn du das Indie machst, dann brauchst du ja Leute, wo drehen, du brauchst verschiedene Kameras, Sound, dann hast du Schnitt und so weiter. Wahrscheinlich reichen 5.000 gar nicht. Also von daher öffnet das ja eine ganz neue Welt.
Ja, genau. Also ich habe mit Kunden gesprochen, die so, ja, Job nebenbei, Bankjob, der eine zum Beispiel einen Banking-Job nebenbei, hat Geld, denke ich, und er veröffentlicht, er macht einfach KI-Musik mit Videos, er veröffentlicht das nicht mal. Er hat einfach, er kommt nach Hause und macht seine eigene Musik mit seinen eigenen Videos an und das macht ihm einfach Spaß. So. Habe ich ihn gefragt, postest du das irgendwo? Und er meinte, nö, neulich habe ich ein Video meiner Schwester geschickt. So. Aber hat so viele $1,000 bei uns ausgegeben. Also ist schon, ja,
abgefahren.
Interessant, weil es macht schon sehr viel Spaß. Also sowohl die Videos als auch die Songs zu erzeugen mit KI.
Was dich auch von vielen Gästen jetzt unterscheidet, die ich bisher hatte, ich glaube, du hast die meisten Sprachen im Angebot, und zwar welche, die man nicht erwartet. Du hast neben Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, habe ich gesehen, Japanisch, Chinesisch und Südkoreanisch oder Koreanisch in Südkorea, zumindest die Flagge von Südkorea.
Ja.
Das ist ja krass. Also wie ist die Verteilung von dem Produkt auf die Länder?
Das war ehrlich gesagt so ein bisschen ein SEO-Experiment, ob man damit anfängt, vielleicht auch für japanische Keywords oder so zu ranken oder für Deutsche bei der deutschen Übersetzung. Das eigentliche Produkt ist immer Englisch, muss ich sagen. Nur die Landingpages sind in den jeweiligen Sprachen. Also wirklich ein SEO-Experiment. Das meiste kommt über die englischsprachige Seite rein, aber wir kriegen zunehmend Traffic über die anderen Seiten. Auch über die, zum Beispiel die japanische und koreanische. Also ist schon ganz interessant. Ist aber auch ganz schön mehr Aufwand, wie du, glaube ich, schon richtig gesehen hast. Also ja, muss man mal gucken. Aber ich glaube, es ist ganz gut. Also wir haben ja auch so Free-Tools, wo die Leute uns über Google finden, und die haben wir da auch in allen Sprachen und so. Und das ist, glaube ich, schon ganz gut.
Ja. Also hat mich einfach überrascht so, weil das ist jetzt ja nicht das, was man als erstes dazu baut. Also Japanisch oder so. Kann man schon verstehen, dass die vielleicht da Bock drauf haben und ja, viel in die Richtung machen.
Ich war in Japan auf der großen Reise da als Digitalnomade, und ich habe einfach so, mir ist aufgefallen, dass, also ich meine, das ist, glaube ich, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt oder so, ne? Und die sind alle natürlich super, also super am Handy und so. Du bist da in der, das ist wie bei uns so, oder noch digitaler. Mhm. Eigentlich noch digitaler als bei uns. Und gleichzeitig kriegt man so wenig davon mit irgendwie, ne? Also man kennt kaum japanische Softwareprodukte irgendwie. Mhm. Ich hatte mich auch gewundert, warum so wenig Kunden von Neuroframes japanisch sind zu dem Zeitpunkt so. Weil ich meine, eigentlich, also das müsste ja dann eigentlich genauso viel sein wie deutsche Kunden. Das ist, ne? Gleiche Clip, so.
Größe, ja.
Oder so ungefähr gleich. Genau, und dann dachte ich irgendwie, das wär ein guter Move, weil natürlich die Sprachbarriere ist schon da. So.
Ja. Okay. Aber kannst du jetzt schon bestätigen, dass sich's gelohnt hat oder
es
nicht?
Es gibt auf jeden Fall, wir kriegen auf jeden Fall Traffic über die Seiten und auch zunehmend andere Sprachen. Ob es jetzt lohnen, also ob es den Aufwand wert war, weiß ich nicht.
Okay.
Doch, ja, wahrscheinlich schon, ja. Es ist gar nicht so viel Aufwand, weil ich meine, früher hätte man es mit dem Übersetzer rennen müssen, aber heute ist es ja nicht mehr so notwendig mit AI-Tools. Genau, also es geht eigentlich.
Aber die Sprachen haben ja schon ihre Herausforderungen mit den Schriftzeichen und so weiter, deswegen.
Also ich gehe zu Claude mit meiner Landingpage und sage, okay, bitte übersetzt ins Japanische und ob das jetzt passt oder nicht, kann ich leider nicht beurteilen.
Es hat sich aber auch noch niemand beschwert, dass die Übersetzung falsch ist, sozusagen.
Nein.
Okay, ja, interessant. In einem der Videos oder irgendwo habe ich es auch gelesen, dass man auch eigene AI-Modelle trainieren kann bei euch. Wie genau funktioniert denn das?
Genau, also das ist vor allem bei diesem, ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, indem man ein paar Bilder hochlädt, eigene Modelle zu trainieren. Das sind eigentlich die Bildmodelle vor allem. Aber Video, zum Beispiel, um Videos zu erzeugen, erzeugt man erstmal ein Bild und dann das Video. Also die Bildmodelle sind sehr wichtig, weil das so der erste Frame ist, der fürs Video entsteht. Genau, und du lädst einfach ein paar Bilder hoch, entweder von einem Style, den du hast irgendwie oder von dir selbst oder was auch immer und kannst dann so Modelle trainieren. Das haben früh unsere Power-User als absolutes Markenzeichen von Neural Films entdeckt und auch genutzt, so, weil man damit sehr seinen Style customizen kann, ohne das jetzt mit Prompting. Manchmal mit Bildern kannst du mehr beschreiben als mit Text, ne? Und das ist ziemlich powerful, so. Aber ist auch eher ein Pro-Feature, würde ich sagen.
Okay. Du hast gerade Claude auch angesprochen. Was nutzt du selber für Technologie dann jetzt im Frontend und Backend von eurer Software? Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
Ja, also es hat angefangen mit ChatGPT 3.5 da, die allererste Version, die ja, also wenn man sie jetzt heute benutzen würde, wahrscheinlich katastrophal schlecht wäre. Aber damals war das schon ganz schön krass, was man damit bauen konnte. Also ne, war schon ganz schön krass. Jetzt sind wir bei Cursor im Team, überweisen doch jeden Monat ein paar tausend Dollar an Cursor, weil wir das schon heavy nutzen. Da mit den Modellen, die gerade am Start sind. Also das ist jetzt vor allem gerade, denke ich, Claude und GPT-5. Genau, ich nutze alle, ehrlich gesagt. Ich nutze auch Gemini viel privat. Also so Gemini gerade, das finde ich ziemlich gut. Gemini 2.5 Pro.
Fürs Coding super dann auch? Also,
fürs Coding weniger, aber so für Consulting und keine Ahnung was so viel. Genau.
Und euer Frontend und Backend, mit was für der Technologie habt ihr das gebaut?
Achso,
Cursor, hast du dafür...
Was Frontend ist React TypeScript, Next.js quasi und Backend ist in Python. Genau. Und dann ist es gehostet auf AWS und dann auch noch auf Runpod haben wir unsere GPUs. Genau. Und dann die externen Dienstleister da ist vor allem FAL, FAL, das ist so also ein, ja, ziemlich stark wachsende Generative Media API Plattform gerade, ziemlich mächtig.
Wo kommen die her?
Aus USA.
Okay. Ja. Und kannst du ein bisschen grob verraten, wie so deine Hosting-Rechnung aussieht? Geht da Großteil für GPUs drauf?
Ja, es ist ungefähr so, das ist ein Betrag, den ich mir nicht erträumen hätte, dass ich überhaupt jemals über so viel Geld verfüge, den man da jetzt monatlich überweist, ist so 35-40% unseres Umsatzes quasi. Geht drauf für mittleren bis oberen fünfstelligen Bereich im Monat. So.
Da kann man ja schon bald welche kaufen, wahrscheinlich.
Ja.
Und dann hast du noch eine Heizung wahrscheinlich jetzt in Berlin. Da kannst du noch heizen.
Du lachst, aber also darüber haben wir sehr ernsthaft schon nachgedacht. Das Problem, also aber das Problem ist jetzt, dass wir so viele Closed-Source-Modelle nutzen. Das wird uns gar nichts bringen. Die können wir jetzt gar nicht posten. Für Stable Diffusion haben wir wirklich eine Zeit lang drüber nachgedacht. Aber das wird ein immer unwichtigerer Teil unseres Businesses gerade.
Okay.
Ist es jetzt so, wie es ist gerade, ja.
Ist es nicht ein großes Risiko, dass du jetzt komplett dein Business hängt an einem Markt, der sich gefühlt pricing-technisch selber noch nicht so richtig gefunden hat? Also du zahlst GPUs, wenn jetzt dein Lieferant oder Fall, wenn die sagen, hey, wir müssen ab nächsten Monat irgendwas ändern, weil, keine Ahnung, Nvidia erhöht die Preise und du zahlst jetzt das Doppelte oder 50% mehr, dann sieht ja dein ganzes Business schon komplett anders aus. Ja. Könntest du das einfach nachziehen oder ist das ein großes Risiko?
Das Gute in dem Fall wäre, dass, also da funktioniert der Kapitalismus schon ganz gut. Es gibt so ein paar Player, die konkurrieren miteinander. Sehr harte Konkurrenz ist da in dem Feld, weil es auch sehr große Nachfrage gibt, so. Da sind die Margen auch nicht so groß. Und wenn die jetzt Preise erhöhen, dann müssten ja alle meine Konkurrenten auch Preise erhöhen. Bis auf jetzt vielleicht nicht OpenAI oder Google oder so, aber aber sonst schon. Und da ist es dann gut, in der Nische zu sein, wo, ja, das ist dann halt so. Insofern denke ich, auch wenn wir die Preise erhöhen müssten, würden die Kunden da mitgehen, denke ich, ja.
Und was ist mit Konkurrenz, also durch OpenAI? Wir haben jetzt gesehen, der Sora-Launch, der war ja sehr medial begleitet. Es gibt sogar so eine Art Social-Media-Tool oder eigenes Netzwerk, wo man dann die Videos sharen kann. Benutzt du das dann auch immer wieder für deine Prompts? Kann das Sora-Modell das so schon einfach machen, was ihr tut? Oder ist der Mehrwert noch deutlich größer, dass du von der Nische her alleine schon eine Protection hast?
Ja, also man muss sehen, wie das sich entwickelt alles. Es kann alles passieren. Natürlich habe ich so ein bisschen Respekt von dem Moment, wo man bei ChatGPT einen Song reinpacken kann und sagen, mach mir ein Musikvideo dazu. Ich denke, der Moment wird kommen. Genau, aber unsere Strategie im Moment ist, dass wir einfach uns wirklich vertikal integrieren, also vielleicht auch noch andere Services für Musiker anbieten, so, ne? Also von Albumcover bis Marketingplan und bis vielleicht Social Media Integration, ich weiß nicht, also wirklich vertikal integrieren für dieses eine Problem, okay, Musikvideos für Musiker und Musikerinnen. Genau, ja, also das ist aber, es ist im Fluss und sehr spannend. So, bisher ist es eher das Gegenteil der Fall, glaube ich, dass diese Moves von Sora eher die Aufmerksamkeit auf AI-Video lenken und immer mehr Leute auf die Ideen kommen, ach ja krass, ich könnte ja auch mein Musikvideo mit KI machen vielleicht, was dann eher uns hilft im Moment.
Und dann merken sie kommen mit Sora nicht weit genug, weil du lässt einen Prompt hoch, dann machst du ein Video und dann ist das blöd und dann möchtest du was ändern.
Also das bei Sora sind die Videos im Moment irgendwie 8 oder 12 Sekunden lang. Da kommst du ehrlich gesagt noch nicht so weit für ein Musikvideo. Das wird sich alles ändern, so, aber im Moment ist da noch keine Plattform, um da jetzt ein Musikvideo mitzumachen. So.
Ja. Und wie sieht's mit Wettbewerb aus für dein Produkt? Du hast ein bisschen angesprochen, da gibt's auch welche, die sind Venture Capital finanziert. Gibt's da viel, die jetzt da schnell entstehen, weil sie jetzt sehen, hey, der Nikolai hat damit Erfolg, der ist damit sogar auf der Bühne und erzählt darüber, wie toll es funktioniert.
Ja, ja, es ist interessant. Also das frage ich mich auch so ein bisschen. Wir haben auf jeden Fall, wir hatten so ein bisschen eine goldene Zeit dort. Die letzten 2 Jahre war es ziemlich gut in Sachen Konkurrenz. Da gab es wenig, ehrlich gesagt. Wir hatten einen VC-backed Competitor, der ziemlich was Ähnliches gemacht hat wie wir, auch aus Y Combinator kam. Die haben aber irgendwie aufgehört. Weiß auch nicht. Es ist nicht der Traum-VC-Case, Musikvideos, ne? Also Musiker haben traditionell wenig Geld. Man muss schon sich ein bisschen anstrengen, um darzulegen, dass das jetzt ein Billion-Dollar-Business wird, was du für VC ja brauchst. Ja, aber es ist natürlich auch immer einfacher, diese Tools zu bauen. Also wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar Konkurrenten, die ähnliche Sachen machen. Ich weiß nicht, wo die herkommen, ob die mich im Podcast gesehen haben oder nicht, oder ob die einfach auch auf die Idee gekommen sind. Wir sind immer noch die Besten, würde ich sagen. Insofern,
klar.
Bisher passt. Ja, schauen wir mal.
Ja, was meine Gäste immer ganz interessiert, wir haben es gleich am Anfang so ein bisschen übersprungen, deine Marketing-Story, kannst du dich irgendwie so ein bisschen dran erinnern oder das irgendwie aufteilen? Wo hast du die ersten 100 zahlenden Kunden gewonnen? Durch welche Aktionen, Kanäle?
Also ich habe ganz am Anfang, als ich das zum ersten Mal veröffentlicht habe, Neuroframes auf Hacker News gepostet und die Seite sah wirklich schrecklich aus. Also ich hatte wirklich gar keine Ahnung von. Das war mein erstes React-Projekt ever. So, und ich habe das irgendwie in 6 Wochen zusammengezimmert. So, also ich wusste gar nicht so richtig, was eine Landingpage ist. Und hab dann, ja, sah wirklich schrecklich aus, aber sie sah so schrecklich aus, dass das auf Hacker News, glaube ich, sehr resoniert hat. Also die Leute fanden das irgendwie cool, dass es so DIY-mäßig aussieht und offensichtlich nicht irgendjemand, der damit jetzt groß reich werden will, so, ne? Also es war ja auch eher so ein Projekt für mich in dem Zeitpunkt. Und das hat irgendwie auf Hacker News gut funktioniert und ist an einem Sonntag irgendwie auf Platz 6 gekommen auf Hacker News, was unfassbar viel Traffic gebracht hat und Backlinks und alles. Und ich glaube, so die ersten 100 Kunden kamen quasi dann downstream von dieser Aktion. Genau, dann auch, da gab es auch einen Reddit-Post, der gut funktioniert hat am Anfang. Nicht so gut wie Hacker News, aber auch ganz gut. So
von dir selber?
Ja, genau. Aber Reddit habe ich sonst seitdem auch nie wieder geknackt. Also keine Ahnung, es ist Reddit, finde ich ultra schwer. Genau. Und dann, ja, der Hacker News-Post hat mir gute Aufmerksamkeit gegeben und auch ganz interessante Calls mit Leuten, so die so ein Interesse daran hatten und so irgendwie dann so ein bisschen Connections gemacht.
Okay.
Und dann den ersten nachhaltigen Growth-Channel war dann irgendwie SEO.
Okay. Also ist euer Blog sozusagen oder die Free Tools im Footer?
Pre Tools kam später. Es war so ein bisschen, ich habe mich dann so hingesetzt und so ein bisschen von Danny Postma, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, so ein Indie-Hacker auf Twitter, der hatte damals so ein Thread, wie man SEO macht. So, und dann habe ich so ein bisschen darüber gelernt. SEO ist cool als Techie, weil man muss, es ist Marketing ohne Marketing, ohne mit Leuten zu reden, so ein bisschen. Also es ist Marketing so auf eine technische Art, so ein bisschen computerspielmäßig. Und da habe ich so nach Keywords gesucht, die irgendwie High Volume haben und Low Competition. So, und damals war das noch einfacher als heute für die Keywords, für die ich dann im Endeffekt gerankt habe, was so AI Animation Generator oder AI Music Video Generator war. Und dann haben wir Landingpages oder habe ich Landingpages aufgebaut, zugeschneidet auf diese Keywords und auch Blogposts und so weiter. Und die haben dann tatsächlich angefangen zu ranken. Und so kam dann ein relativ nachhaltiger Growth Channel, der auch immer noch existiert.
Nice. Okay, und die Free Tools im Footer, da hast du, interessant finde ich ja jetzt bei dir, ich habe einige Gäste, die da mitarbeiten, aber du hast halt nicht ein, zwei, drei, sondern irgendwie gefühlt sind es mehr wie 10 verschiedene Tools, die im Footer verlinkt sind. Gibt es da welche, die besonders gut funktionieren? Hat das erste gleich so gut funktioniert, dass du 10 Stück dazugebaut hast?
So ziemlich, ja. Ehrlich gesagt schon. Also vor allem Albumcover Generator und Cartoon Generator funktionieren sehr gut. Wir haben jetzt auch Bandname Generator und Album Name Generator, was auch gut funktioniert. Jetzt haben wir ein neues, was auch gut funktioniert, ist MP3 to MP4. Ja, was sollte ich eigentlich gar nicht erzählen, aber bringt viel Traffic. Man muss aber auch sagen, dass die Conversion Rate von Free Tools jetzt, also hin zu Paid User, ist nicht besonders hoch, ne? Also, das sind nicht viele im Monat, so, muss man ehrlich sagen. Also, ich weiß nicht, was das so sonst für Effekte hat, die ranken hoch und kriegen viel Traffic. Ich weiß nicht, wie das sonst gehandhabt wird von Google, also ob das Google wertet als Signal, dass die Seite sich halt irgendwie engagiert in dem Space, könnte ich mir schon vorstellen, dass es da irgendwie so eine Dimension
Signale gibt.
Aber man muss ehrlich sagen, dass Revenue-mäßig ist das jetzt nicht der, ja, bringt's nicht so viel, wie man hoffen würde. Vielleicht kann man aber auch noch optimieren, vielleicht könnte ich das auch noch ein bisschen klüger machen, als es jetzt ist. Im Moment muss man sich auch nicht einloggen, um das zu nutzen. Man kann einfach das so benutzen. Vielleicht müsste man Sachen watermarken oder so und dann mit Login oder keine Ahnung was, aber irgendwie ist ja noch nicht so viel damit rumgespielt.
Ich bin jetzt auf dem Album Name Generator, so du willst für die gerade nicht, die es im Auto vielleicht hören, da kannst du jetzt 10 Alben generieren, Instant Results, du gibst deine Songnamen ein Thema, Inspiration, Keywords, dann das Genre von dem Album, halt so Rock, Pop, Metal, Hip-Hop, Jazz und so weiter. Und eine Methode, ob es melancholisch ist, energetisch, romantic, Nostalgic, dann kann ich ein Album generieren und das kann ich 10-mal machen. Und irgendwo weiter unten ist dann ein Link, Start Creating Music Videos.
Ich glaube, irgendwann kommt auch ein Pop-up, glaube ich,
Okay. Der
dich auch aufmerksam macht. Ja.
Interessant. Okay, es hat mich jetzt überrascht, weil es ist schon ein paar. Das macht ja den Footer auch schon voll, sage ich jetzt mal. Da hast du aber auch schon einen Haufen Content, wenn das dann hilft. Okay.
Ich meine, ich muss auch ehrlich sagen, es macht Spaß, sowas zu bauen heutzutage. Ne? Ja. Also das kann man ja in ein paar Stunden durchziehen, sowas. Das ist ja, wir haben ja zum Beispiel beim Album Name Generator im Endeffekt ist das ein ChatGPT-Call, API-Call. Ja. Ne? Also das ist wirklich nicht viel zu bauen. So. Ja. Und macht Spaß irgendwie. So, Albumcover Generator ist schon was anderes, weil das auf unseren GPUs läuft und so, aber die haben wir eben sowieso laufen und insofern ist es auch nicht so viel Arbeit und so. Ja.
Okay. Was ist mir noch aufgefallen? Ihr habt eine Discord-Community, da sind über 2000 Leute drin. Wie funktioniert, also sind es dann viele User, Interessierte oder also Heavy-User, die Tipps geben, Feedback und so?
Ja, alles, was du gerade erwähnt hast, genau. Aber es ist super cool. Also wir haben eine echt schöne Discord-Community. Das hat sich für uns sehr gelohnt, weil natürlich Leute, die sich gegenseitig Tipps geben, das ist gut für alle, so alle was von. Und dann gehen da Nutzer rein, die Fragen haben und dann antworten Power-User die Fragen, ohne dass wir das jetzt beantworten müssen vielleicht oder so. Ne? Das ist auch irgendwie cool. Da haben sich auch doch Freundschaften gebildet, auf jeden Fall über unseren Discord-Server. Das ist auch cool zu sehen.
Ja, interessant. Okay, was habt ihr Social Media? Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, dass zum Beispiel der TikTok- und Instagram-Kanal, die sind eher klein. Jetzt hätte ich jetzt gedacht, da ist mehr, da gibt es auch mehr Views und da kannst du auch mehr mitmachen, jetzt gerade auf TikTok, dass du halt so Teaser machst für Videos und die dann raushaust.
Ja, es ist ein bisschen unser...
Okay.
Ja, es muss besser werden. Ja.
Wir haben es irgendwie...
Überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich versuche auch gerade jemanden einzustellen dafür. Ich kann mich da nicht drum kümmern und im Moment haben wir niemanden. Und das ist einfach der Grund. So, ich habe verschiedene Experimente mit Social Media gemacht, mit verschiedenen Leuten und irgendwie hat es immer noch nie so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das ist, glaube ich, wäre ein guter Growth-Channel, den wir auf jeden Fall aktivieren sollten.
Mhm. Ja. Kannst du denn die Videos, die, also du siehst ja die Queue, wie viele Videos am Tag werden bei euch generiert?
Kann ich dir überhaupt nicht sagen. Wir haben insgesamt jetzt 2 Millionen Videos erzeugt, exportiert, fertiggestellt. Kann dir gar nicht sagen, wie viele am Tag sind, ehrlich gesagt.
Kannst du jetzt da lizenztechnisch 10 Sekunden Snippet von jedem nehmen und das auf Social Media hauen? Oder wie,
also
wie
wir ist haben, das eigentlich mit den Rechten die das, dann? Ja, es ist ein spannender Punkt. Also wenn die den Song exportieren, haben wir so eine Checkbox, wo die Leute sagen können, ob wir es benutzen dürfen für Social Media oder fürs Promotion. So, viele klicken das an, also viele erlauben uns, das zu benutzen. Das Problem ist aber, dass wir dann oft natürlich nicht wissen, ob die Songs irgendwie urheberrechtlich geschützt sind. Also, ne, wir wissen ja nichts über die Songs so richtig, so, die benutzt werden. Und insofern ist das manchmal gar nicht so trivial, was man jetzt mit diesen Videos so machen kann.
Mhm.
Genau.
Ach, das stelle ich mir cool vor, weil dann hast du ja mit wenig Aufwand viel Content, weil, und der Content ist ja schon da, nimmst du 10, 12 Sekunden, weiß ich gar nicht, wie das mit den Rechten ist bei Musik, wenn du dann 10, 12 Sekunden einen Teaser machst, das hilft dir dem auch, wenn du dann...
Ja, genau, das hilft denen eben auch, da haben wir auch Bock drauf, also genau, wir bräuchten nur jemanden, der das sich alles anguckt und dann auch irgendwie Stories über die Leute rausfindet, am besten noch, so,
stimmt.
Und dann irgendwie interessante Posts macht.
Das Spotify verlinken kannst
an.
Und so.
Steht auf jeden Fall an, so, ja, genau.
Ja. Ah ja, super spannend. Okay. Was mir noch aufgefallen ist, du hast ja jetzt ein bisschen von den Umsätzen erzählt und jetzt machen wir noch ein paar Takte zum Firmensetup. Ihr seid aktuell noch die Neural Frames UG. Ist das was, was dich umtreibt, was du vorhast umzuwandeln in eine GmbH oder ist es im Space völlig egal?
Ja, sollte man wahrscheinlich irgendwann mal machen. Ich glaube nicht, dass wir einen Kunden dadurch verloren haben bisher, dass er gesehen hat, oh, das ist eine UG und keine GmbH, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielt, aber sieht wahrscheinlich schon besser aus, ja.
Interessant finde ich auch,
Vielleicht für Businesspartner oder so könnte man sich das vielleicht vorstellen, wobei die auch ehrlicherweise meistens nicht in Deutschland sitzen, die interessant sind.
Hat mich jetzt sowieso überrascht bei dem Produkt, dass die Firma in Deutschland sitzt. Also du hast es trotzdem gemacht, weil du heimatverbunden bist.
Ich hab das gemacht, bevor ich überhaupt wusste, was, also ich habe das einfach so gemacht. Ich dachte, ich bin in Deutschland und gründe ich jetzt in Deutschland eine Firma. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt mittlerweile mich manchmal frage, ob es ein Fehler war, aber im Endeffekt bin ich auch stolz darauf, dass es so ist und ich glaube, also es ist auch albern, dass wir alle immer, dass so viele Leute in den USA gründen. Also wir müssen das irgendwie hinkriegen, dass es in Deutschland besser wird zu gründen und es geht nur, indem es hier Gründer gibt, die sagen, wie es ist und die es auch hinkriegen. Also ich glaube, das ist auch wichtig so.
Ja.
Insofern, ist deutsche UG, mit all dem, was dazu gehört irgendwie.
IHK-Gebühr. So hast du bei der IHK schon einen Vortrag über KI-generierte Musikvideos gehalten.
Kam noch keine Anfrage.
Kam noch keine auf die Idee. Ja, das ist das, was ich immer ein bisschen schade finde, dass diese, man schickt halt die Rechnung für
also
die
Mitgliedsgebühr. Ich weiß eigentlich nicht, was das ist, diese Gebühr.
Ja, aber das mag ja berechtigt sein für die Dinge, die IHK macht, aber die interessiert sich im Gegensatz ja kein Stück für dich. Die könnte ja selber sich eine Datenbank aufbauen, hey, was haben wir denn eigentlich für Firmen und in welchem Space sind die aktiv? Und dann machen sie einen KI-Aktionstag, dann können sie in ihr CRM gehen und die mal alle per E-Mail anschreiben. Aber das passiert ja nicht, ne? Das ist das, worüber ich mich eher aufreg, wie jetzt über das macht für viele Unternehmen wahrscheinlich schon Sinn, dass es das gibt, ja? Und dass man eine Anlaufstelle hat. Aber das ist viel zu schlecht digitalisiert. Und ich glaube, da haben wir das größte Problem, weil die IHK, die können dir am ehesten zeigen, wie es laufen könnte,
stimmt,
mit der Digitalisierung. Ja. Und da sehe ich gar nichts. Ne? Und das finde ich super schade.
Das ist ein guter Punkt. Die brauchen motivierte Leute wie dich, glaube ich.
Die wissen ja gar nicht, dass es mich gibt. Die schicken mir ja genauso eine Rechnung. Schade.
Ja, es ist schon ein bisschen bitter, aber naja.
Deine Firma ist remote?
Bisher eigentlich remote gewesen. Ich versuche das gerade so ein bisschen, also die Leute, die ich jetzt einstelle, stelle ich in Berlin ein und dann hybrid, aber schon, dass man es hier, also wir haben hier ein Büro, wo auch noch jemand anders sitzt und ich hätte schon Bock, dass es eher auch Richtung vor Ort geht.
Was suchst du gerade, Leute? Wo müssen sie dann hin? In welches Büro?
In Berlin, nahe Oranienburger Tor ist es gerade.
Okay. Warum ist es nicht remote? Weil du warst jetzt früher digitaler Nomade, hast da die Idee auch alles gehabt und jetzt zieht es dich wieder ins Büro, back to office?
Also ich mag das, ich mochte es immer gerne, einen Ort zusammen zum Arbeiten. Auch als Digitalnomade bin ich immer irgendwo hingegangen, meistens. So Coworking Spaces oder so. Da war das dann in der Zeit nicht möglich, Leute einzustellen am selben Ort wie ich, weil ich selbst nicht wusste, wo ich bin. Jetzt bin ich in Berlin und ich glaube schon, also da gibt es auch genug Gegenbeispiele geben, aber ich glaube schon, dass wenn man zusammen im Raum sitzt und sich Sachen überlegt, dass da andere Sachen entstehen als nur remote. Plus es macht mehr Spaß, ehrlich gesagt.
Okay. Also,
sonst ist das ja auch eine ziemlich einsame Journey, ne? Als Solo-Founder irgendwie remote. Du bist die ganze Zeit diesem Metaverse vor deinem Computer so irgendwie und irgendwie, das ist alles so, fühlt sich alles gar nicht real an. Also insofern, ich fände es schon eine Traumvorstellung, irgendwie ein Office zu haben mit 10, 20 Leuten und alle sind da. Das wär schon auch cool. Mal gucken, ob es soweit kommt, aber
ja. Und die Menschen, die jetzt dann arbeiten, die Neuen kommen dann nach Berlin und die, wo jetzt da sind, arbeiten hauptsächlich in Deutschland?
Genau, also das ist teils, also einer ist nicht in Berlin, einer ist in Berlin, Customer Support sitzt in USA, da ist schon so ein bisschen noch ein bisschen von dem Remote über, ist auch okay. Aber
da machst du dann ein Offsite mit Customer Support in den USA, fliegen alle in die USA und ihr trefft euch da an, wahrscheinlich also nicht, oder?
Das Konferenzvideo, was du gesehen hast, da kam auch Customer Support vorbei.
Okay.
Genau.
Also die Konferenz war die Imagine AI, hieß die, glaube ich, ne? Wo
ja,
ist die?
Ja, genau, in Las Vegas.
Cool. Ja. Das ist so dann euer Treffen sozusagen. Da gehst
das
du dann,
war jetzt die letzten zwei Jahre unser Treffen. Mal gucken, ob es nächstes Jahr auch wieder so wird.
Da bist du jetzt ja auf der Bühne gewesen und jetzt hast du wahrscheinlich hier und da ein bisschen Aufmerksamkeit auch schon bekommen. Gab es da jetzt schon Anfragen von Investoren? Weil du jetzt gesagt hast, hier auch, wenn es einen Y-Combinator-Konkurrenten gab, dann haben die sowas ja auf dem Schirm, auch wenn es vielleicht jetzt nicht der typische VC-Case ist. Hat sich mal jemand gemeldet?
Ja, spannendes Thema. Also melden sich auf jeden Fall Leute. Ich habe mich auch schon, also ich habe auch vor einem Jahr, letzten Sommer, also 1,5 Jahre fast, war ich in den USA längere Zeit, Teil meiner Digital-Nomaden-Journey irgendwie. Und ich bin in den USA gelandet und nach 5 Tagen so, okay, ich muss Geld raisen, so irgendwie typische USA-Energie irgendwie, think big. Das dann auch versucht tatsächlich und da auch so mit 20 Investoren mich getroffen oder so, insgesamt Calls gehabt und so weiter. Aber irgendwie habe ich es nicht hinbekommen, da die Billion-Dollar-Vision zu verkaufen. So, also hatte wirklich große Meetings bekommen, auch war überraschend, weil ich bin nicht gut vernetzt so. Ich habe da jetzt nicht viele warme Intros bekommen, aber trotzdem sehr große Meetings bekommen. Also es gab auf jeden Fall Interesse an dem, was ich aufgebaut habe, was natürlich auch, ne, gibt's nicht so oft im Generative AI Space, eine profitable Firma mit irgendwie Traction, die im AI-Videobereich ist. Genau, aber hab's irgendwie nicht hinbekommen und irgendwann mich doch noch entschieden, das ist irgendwie, frisst sehr viel Zeit und dann auch nicht weiter versucht und wir sind auch weiter gewachsen und dann wusste ich auch nicht mehr genau, wofür ich jetzt eigentlich Geld brauche. Also manchmal sieht man jetzt Firmen, die so Seed Round raisen von 10 Millionen oder so. Und ich denke mir, also wofür denn jetzt? Also wie viele Leute wollt ihr einstellen, um dieses Geld auszugeben? Keine Ahnung. So, ich könnte schon locker 3-4 Leute mehr einstellen, als wir es jetzt finanziell können gerade. Aber andererseits fühlt sich das auch gerade sehr harmonisch an, so mit einfach, wir wachsen so, wie wir wachsen und leisten uns das, was wir uns leisten können. So, ja.
Also bist du noch nicht... Hast du dann Pitch-Deck, hast du da was gehabt oder wie hat das funktioniert damals?
Ja,
das ist ja auch über eine Ablenkung sowas, aber...
Ja, es frisst wahnsinnig viel Zeit, Und das genau, Pitch-Deck und dann willst du das natürlich auch versuchen gut zu machen und nach jedem Call mit der Wegbewusstsein das irgendwie abzudaten, ein bisschen zu refine. Das war auch so das erste Pitch-Deck, was ich je gemacht habe und auch überhaupt gesehen habe ungefähr. Also ich... Und immer im Hinterkopf so, okay, krass, ich könnte jetzt aber auch das Produkt bauen in derselben Zeit, ne? So... Ich will jetzt auch gar nicht ausschließen, also es könnte auch passieren, dass ich nochmal Geld raise. So, also ich habe mich da jetzt nicht, keine Ahnung, mal sehen, was die Zukunft bringt. Wäre jetzt auch kein schlechter Zeitpunkt, noch so ein bisschen Geld einzusammeln, glaube ich, gerade so wie der Markt so steht. Wenn man das so, vielleicht ist es auch eine gute Idee, so ein bisschen Geld auf dem Konto zu haben. Ja, aber im Endeffekt Solo-Founder und viel zu tun und hast jetzt sehr viel Zeit zu raisen.
Okay, das heißt, du bist dir ein bisschen unsicher. Was würdest du mit dem Geld machen, wenn du jetzt, du hast 10 Millionen, nimm mal an, du würdest 1 Million raisen, wie könntest du die Firma voranbringen?
Also ich zum Beispiel habe ich für einen Head of Growth interviewt und hatte sehr senior, sehr gute Leute da, die sehr viel Geld wollten. Und wenn man jetzt unendlich Geld in Anführungszeichen hätte, würde man sowas wahrscheinlich einfach mal probieren. wenn es Bootstrapped ist und eigentlich so gefühlt alles mein Geld, was ich mir nicht auszahlen lasse, ist, weißt du, dann denke ich mir so, okay, krass, das ist echt viel Geld, ich weiß nicht, ob es wert ist. So, zum Beispiel, so als Beispiel, ne, dass man guckt schon mehr aufs Geld, wenn man Bootstrapped ist. Natürlich würde ich mir mehr Programmierer und Designer und so holen und im Marketing auch mehr, vielleicht auch jemanden für Operations so und wahrscheinlich auch sowieso mehr Geld im Marketing investieren. Ja. Aber so ist es, so passt es auch.
Glaubst du, das würde funktionieren mit einem Head? Also ich bin ein bisschen biased. Ich hatte jetzt vor ein paar Folgen war hier der Patrick von Appointment. Das ist hier ein SaaS für Physiopraxen und die haben relativ früh einen Head of Sales eingestellt. Eine war es, glaube ich, sogar. Und es war ein totaler Reinfall in dem Fall. Ich glaube halt aber auch aus verschiedenen Gründen, ne? Weil man hat eine Erwartungshaltung. Du wirst ja, stellst jemand so ein, da hast eine gewisse Erwartungshaltung, dass unterm Strich was passiert und es passiert vielleicht nicht. Und dann bist du relativ schnell enttäuscht. Und ich glaube, ey, so gerade fürs Thema Growth ist es wahnsinnig schwierig, dass dein als Gründer, du bist ja emotional total drin, dass dann jemand extern kommt, der das besser macht wie du. Das halte ich für schwierig. Ich glaube, das funktioniert eher mit Agenturen oder Freelancer, mit denen du 10 Sachen durchprobierst und davon funktionieren dann vielleicht 2. Aber so mit jemand, der Vollzeit da, also das finde ich schwierig, ehrlicherweise.
Ja, es ist ein interessanter Punkt. Also meine Erfahrung mit Agenturen ist, das ist aber auch nur, also es ist jetzt auch, ja, 2-3 Mal mit Agenturen zusammengearbeitet. Ja, so. Ich meine, die haben auch andere Kunden, du bist denen schon wichtig, aber jetzt auch nicht so wichtig.
Klar.
Wohingegen, wenn du jemanden holst, der sich nur darum kümmert, der vielleicht auch ein bisschen Equity hat oder so, das ist schon nochmal eine andere, stelle ich mir so vor, ist nochmal ein anderes Commitment so. Ne? Und die ganzen Learnings, die man macht, bleiben dann irgendwie auch in der Firma als nur mit der Agentur, die dann irgendwie nach ein paar Monaten vielleicht wieder weg ist. So. Aber du hast recht, natürlich, also aber das ist ja mit allen so als Gründer. Also ja, das ist ja auch, wenn ich mir jetzt einen Produktmanager einstelle oder so, ne? Und selbst im Engineering ist es so, dass ich meine starken Meinungen habe. So. Aber du musst halt irgendwie, ich kann halt nicht alles machen. Und es gibt schon Leute, die Growth, glaube ich, besser verstehen als ich. So.
Wie entscheidest du
Social Media Kanal siehst, da funktioniert überhaupt nichts.
Wie entscheidest du, was du selber kannst und willst und was nicht?
Ja, man versucht irgendwie sich anzugucken. Da gibt's ja diese Tricks so. Man reflektiert über letzte Woche, was hat mir Energie gegeben und was nicht. So und dann worin versucht man auch zu reflektieren. Okay, worin bin ich vielleicht besser als andere? So, das ist schwer, gar nicht so einfach zu verstehen, worin man besser ist als andere, weil ich jetzt noch nicht so viel mit anderen Leuten zusammengearbeitet habe in jedem Feld. Was ich jetzt für mich erkannt habe, ist, dass ich, glaube ich, schon ein gutes Gespür darüber habe, wie das Produkt sich anfühlen muss irgendwie und was den Leuten wichtig ist und was den Leuten nicht wichtig ist vor allem auch, glaube ich. Ich bin schnell in so Prototypen zusammenbauen, das macht mir auch extrem viel Spaß, das versuche ich mir auch beizubehalten. Dann gibt es diese ganzen Operations-Side, die irgendwie auch dazugehört, die ich aber nicht so cool finde und ich versuche mehr und mehr abzugeben. Also Meetings organisieren, Verträge aufsetzen, Verhandlungen über dies und das und keine Ahnung. Ja.
Gab es in deinem Gründerleben jetzt die 3 Jahre, gab es irgendeinen Moment, wo du mal gezweifelt hast, ob es das Richtige ist? Gab es eine Fuck-up-Momente, wo sich irgendwas Gravierendes geändert hat, ihr irgendwie Mist beim Feature bei einem Kunden gebaut habt, wobei das ja auch so verteilt vom Risikoprofil her, aber gab es das mal?
Naja, es ist eigentlich durchgängig gewachsen, muss ich sagen, bis auf so ab und zu mal so 2-3 Monate Stagnation. Insofern hat sich jetzt bisher, gab es noch nicht so viele Zweifel von kommerzieller Hinsicht, was es aber schon gab, ist, als wir nur diesen Editor hatten mit diesen Frame-by-Frame-basierten Animationen, dass es mich so ein bisschen irgendwann angefangen hat zu langweilen. Also das ist immer so ein bisschen dasselbe war, was die Leute erzeugt haben und ich irgendwie nicht mehr so viel Liebe reinstecken konnte in Optimierung des Produkts, wo irgendwie jedes Video auf eine ähnliche Art erzeugt wurde. So, das hat dann sehr gut getan, irgendwie ein komplett neues Produkt zu bringen, wo man wieder völlig neue Möglichkeiten hat an Spielkram, an Produktentwicklung und an Sachen, die Kunden schätzen. Das wäre gut. Also ich glaube, das musste dann sich so ein bisschen lebendig halten, um das Produkt interessant zu halten. Das ist bisher meine Erfahrung. Fuck-ups, ja, ich meine, es gab natürlich viele Fehler, so wo ich vielleicht jemanden Falsches eingestellt habe oder Geld umsonst ausgegeben habe für irgendwas oder so. Aber das ist auch irgendwie alles so ein bisschen Teil der Journey, glaube ich.
Und der Erfahrung. Hast du irgendwie Mentoren, die dir helfen? Jetzt bist du jetzt ja auch ein bisschen reingerutscht in die Rolle als der vom Solo-Founder in die Hacker, sage ich jetzt mal, zur Unternehmensführung. Gibt es da irgendwelche, ja, Communities, Mentoren, Kanäle, wo du dir ja Feedback, Mentorship holst?
Ich habe auf jeden Fall ein Netzwerk an anderen Foundern, mit denen ich Themen bespreche. Jetzt nicht sehr strukturiert, also so man trifft sich ab und zu und redet, man fragt sich ab und zu Sachen. Das ist auch sehr wichtig. Und Freunde
in Berlin
natürlich.
Vor Ort dann so auf einem Art Meetup
alles oder wie mögliche. Macht das? Ach, okay. Auch in San Francisco, auch in Hamburg, auch in Berlin, auch alles Mögliche. Genau, ja, Mentor jetzt, weiß ich nicht, ob man irgendwas Mentor nennen würde, aber auf jeden Fall Leute, die mich sehr unterstützt haben auf dem Weg und mir gute, so zum Beispiel, ich habe einen Freund, der mir so an verschiedenen Stellen meiner Journey gesagt hat, lies mal das Buch oder lies mal oder mal hier rein oder so, was mir dann viel gegeben hat.
Ja. So.
Und Bücher lesen viel, das war, hat mir auch sehr, also das habe ich, glaube ich, das war wichtig irgendwie, dass ich habe so entlang der Journey viel gelesen an Marketingbüchern oder Growth oder Traffic-Kram oder wie baut man eine Organisation auf und so.
Was kannst du empfehlen für Bücher?
Ganz am Anfang habe ich Traffic Secrets gelesen. Das hat mir irgendwie viel gegeben von, ich weiß nicht mehr, wie der Typ hieß. Der hatte so 2, 3 Bücher. Ich habe auch alle, glaube ich, gelesen. Das war irgendwie so ein bisschen komische Bücher, aber irgendwie gut, so mal so zu verstehen, was eigentlich Traffic ist. Das hieß Traffic Secrets. Radical Candor war ein gutes Buch von, weiß ich auch nicht mehr, wie die hieß. Und irgendwie aus jedem Buch nimmt man irgendwie was mit, oder?
Ja, ich denke schon. Also die 2 kenne ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Von daher finde ich es interessant. Ja, dann kann ich jetzt bei mir mit auf die Liste packen. Dann vielleicht muss ich doch mal eine Public-Sammlung machen.
Das fehlt sowieso irgendwie so ein bisschen. Ich finde es immer noch ein bisschen ungelöstes Problem, Bücher zu entdecken, ehrlich gesagt.
Ja. Da gibt es so viele Plattformen. Aber es ist halt schwierig, dass du jetzt in deiner Bubble welche findest, ne? Was ist so wichtig für Gründer und
genau für mich in meinem Moment so, ne? Oder was haben andere Leute gelesen in dem Zeitpunkt, in dem ich gerade bin? So, ja, genau.
Ich habe hier, was mir immer hilft, so ein bisschen ist, ich mag die Bücher von dem Jason Fried und dem David Heinemeier
Hansen. Ja, ja.
Das Remote heißt das eine, dann Rework und das letzte ist, glaube ich, It Doesn't Have to Be Crazy at Work. Das ist so.
Das hab ich gelesen, ja.
Echt sehr leicht zu lesen, fand ich auch. Und das sind immer so Statements auf 2, 3 Seiten, wo die ein Thema besprechen, Arbeitsstunden, Ziele und solche Themen. Und bei jedem habe ich so mit dem Kopf mehrfach genickt und habe dem zugestimmt, fand ich ganz interessant. Also du hast, glaube ich, recht, man kann aus jedem Buch was mitnehmen, schwieriger wird es. Das ist wie bei Podcasts auch. Ich lerne hier in den Podcasts auch so viel. Ich kann das meiste gar nicht umsetzen davon, weil es einfach zu viele Sachen sind und du dir dann überlegen musst, hey, mit was... Wo fängst du eigentlich an? So, das ist schon eher das Problem. Aber wahnsinnig interessant. Gibst du denn dein Wissen dann auch weiter an irgendeiner Stelle? Jetzt so, also Podcast natürlich und auf Konferenzen habe ich gesehen, aber bist du selber, hilfst du irgendwie jungen Gründern oder supportest du Menschen, die jetzt bei dir arbeiten und eine Idee haben und die in einem Side-Hustle verfolgen?
Also, wenn ich gefragt werde, teile ich gerne alles Wissen, was ich habe. Ich empfehle auch Sachen und so. Ich habe das jetzt noch nicht sehr strukturiert. Also, keine Ahnung, man könnte sich ja auch irgendwie einen Kurs vorstellen an der Uni oder so. Sowas mache ich nicht. Vielleicht kommt das irgendwann mal. Eine Zeit lang habe ich versucht, einen Blog zu schreiben. Das war ehrlich gesagt mein Ziel für 2025. Also, da habe ich irgendwie 6, 7, 8 Posts geschrieben, aber dann irgendwie aufgehört. Ja, insofern geht so.
Ja, kommt vielleicht noch. Hast du selber
auf Twitter, ne? Also ich bin auch auf X aktiv und auch auf LinkedIn, wo ich versuche, so die Journey zu teilen. Twitter nervt mich gerade so, X nervt mich gerade so ein bisschen. Also mal gucken, wie das weitergeht. Aber
mich schon länger? Warum nervst du dich erst seit kurzem?
Ja, es hat schon länger was Nerviges. Trotzdem hatte ich da irgendwie meine Audience. Aber mittlerweile ist es sehr schwer, da überhaupt, dass man überhaupt gesehen wird, finde ich. Also so geht mir das zumindest. Keine Ahnung, vielleicht ist das auch mein Inhalt. Aber ja, fühlt sich irgendwie ein bisschen fruchtlos an, da ins Leere zu posten.
Gerade der Inhalt, hätte ich jetzt gedacht, das funktioniert. Aber zahlst du dafür?
Ja.
Okay, trotzdem nicht. Tja. Schade eigentlich, weil ich fand es immer ein ganz cooles Netzwerk, aber die Leute sind auch weit verstreit. Ne? Manche sind tatsächlich halt so Mastodon, da hast du auf Blue Sky, manche auf Threads und so und dann ist mir das schon wieder viel zu blöd, habe schon gar keine Lust mehr, weil es zu viel. Also ich poste so die neuen Podcast-Folgen, aber beteilige mich jetzt kaum so an Konversationen, was natürlich
glaube ich ein Problem LinkedIn ist. So.
Doch, da funktioniert es gut.
Ja,
da ist es gut. Ja, da bin ich dann schon.
Ganz okay. Ja. Ein Buch, was mir noch einfällt, was ich sehr empfehlen kann, jedem, der so ein bisschen auf die Journey gerade geht, ist Make von Peter Levitt.
Klar.
Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, das habe ich
gelesen ganz am Anfang und ich habe das seitdem 2-3 Mal nochmal gelesen und allen meinen Freunden empfohlen, die irgendwie das bauen wollen. Also ich fand das wirklich, es ist so ein bisschen pre-AI, das Buch, aber es ist wahnsinnig nützlich und liest sich sehr gut. Und der Typ ist sowieso ziemlich cool.
Ja, geht's ja um ein paar Sachen von ihm, finde ich ein bisschen zu kontrovers mittlerweile, aber seine Herangehensweise finde ich gut und dass er so mit Boring Technology arbeitet, das finde ich sympathisch wiederum. Und was die Leute häufig sehen heute, er hatte das, glaube ich, ein bisschen in seinem Profil geklärt, aber ich hatte es mal in der Präsentation drin. Ich glaube, er hat ja sehr viele Sachen, die jetzt erfolgreich funktionieren und hat, glaube ich, bei 300.000-400.000 MAA, glaube ich, oder so, über seine Projekte hinweg. Da hat er über 90 Sachen schon gelauncht, so, ne, und probiert. Und das ist, finde ich, das Faszinierende. Das hatte ich mal irgendwo, hat er das mal in einem Tweet gehabt. Ich weiß nicht, ob das noch public ist. Das habe ich in der Präsentation drin, um zu zeigen, wie viele Ideen haben eigentlich nicht geklappt. Wie war das eigentlich bei dir so? Das wollte ich eh noch fragen. Hast du viel vorher gemacht, was nicht geklappt hat? Und wie viel hast du noch auf der Liste? Hast du nebenher schon wieder was Neues angefangen? Oder konzentrierst dich voll auf
Es ist wirklich komisch, weil Neural Frames war so mein erstes. Also ich hab vorher so Projekte gemacht, was jetzt aber keine Startups waren und auch nicht die Intention hatten, Startups zu werden. Insofern war Neural Frames eigentlich mein erstes Projekt und also das erste Startup und das hat auch dann direkt funktioniert. Ich meine, das war auch schon ein steiniger Weg. So, man hätte das auch vorher schon aufhören können, glaube ich, nach einem halben Jahr, bevor dieser Moment kam, wo die ersten richtig geilen Musikvideos mitgemacht wurden. Ich habe Ideen auf jeden Fall viel, aber ich kann nicht nebenbei noch was anderes machen. Also das geht nicht. Aber wenn Neural Frames irgendwann mal nicht mehr ist, wird mir was Neues einfallen auf jeden Fall.
Kannst du dir das vorstellen, auch das irgendwann da die operative Führung abzugeben und wieder nebenher was machen oder ist das noch weit weg?
Aber da ist es, also theoretisch ja, ich stelle mir das sogar irgendwie ganz schön vor. Aber da ist es ja, was du gerade gesagt hast, mit Head of Growth jemanden finden, ist schwer. Also,
Alter, ist genau
mich zum Punkt, ja, noch schwerer, oder? Also, der muss ja alles irgendwie checken. Ich meine, das geht. Andere Leute kriegen das hin, aber ich stelle mir das sehr schwer vor, ja.
Vielleicht ich glaube, du musst
aus
Leute.
Aus dem Team heraus. Also, vielleicht so jemand, der schon, also, vielleicht entwickelt sich da was so.
Du brauchst Leute, wo emotional involviert sind. Die werden nie so involviert sein wie du als Gründer, aber. So, wenn es nur reine Söldner sind, glaube ich, funktioniert es nicht.
Nee.
Aber es kann auch sein, dass mich jemand, dass das woanders funktioniert. Okay, ja, du, letzte Frage wäre jetzt noch so, wie ist deine Arbeitszeit und wie teilst du das gerade ein? Hast du da eine gewisse Normalität mittlerweile erreicht, jetzt wo wir hören, das läuft alles eigentlich ganz gut und wie erholst du dich dann privat?
Ja, also es ist eine Normalität da. Ich gehe irgendwie ins Büro, ich habe ein Büro und gehe da hin und abends gehe ich nach Hause, aber zu Hause arbeite ich dann auch meistens nochmal weiter. Also es ist schon sehr viel Arbeit, ja. Es ist auch weil, also selbst wenn ich spazieren gehe, ist in meinem Kopf Neural Frames und so. Ne? Also das hört ja irgendwie nie auf. Also das, selbst wenn ich nicht aktiv vorm Rechner sitze, ist irgendwie immer Arbeit sozusagen in meinem Kopf. Aber es fühlt sich auch nicht nur, also es ist jetzt nicht so, wie es, also es fühlt sich auch nicht nur an wie Arbeit, sondern es ist irgendwie auch Spiel und Spaß daran. Ich erhole, mache viel Sport und lese gern und fahre gern in die Natur und so. War jetzt eine Woche wandern in den Alpen ohne Internet, das war auch ganz gut mal.
Firma lief weiter.
Ja, genau. Firma lief weiter, Gott sei Dank.
Ja, hervorragend. Ja, wandern kann ich komplett nachvollziehen, dass man da sehr gut abschalten kann. Das geht mir auch schon so, dass du auch nach ein paar Tagen schon runterkommst einfach.
Ja. Gerade die, die kein gut. Internet haben, ne? Also das klingt so blöd, aber ich bin teilweise nur deshalb wandern gegangen, damit es Tage gibt ohne Internet. Und da gab es wirklich so 2 Tage, wo einfach gar kein Internet war. War cool, war super, ja.
Hört sich super an. Ja, Nikolai, ich wünsch dir auf jeden Fall viel Erfolg für alles, was ihr noch vorhabt und danke dir vielmals fürs Teilen deiner Story.
Vielen, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht.
Danke dir fürs Dabeisein und dann schönes Jahr noch und viel Erfolg.
Danke dir.
Mach's gut. Ciao, ciao.
So, da haben wir es auch schon wieder geschafft, gell? Folge 145 ist im Kasten. Ansonsten, wie hat es dir denn gefallen? Schick mir doch gerne dein Feedback an hallo@happy-bootstrapping.de oder übers Kontaktformular auf der Website. Ansonsten vielen Dank nochmal an unser fürs Sponsoring der Folge. Und in der nächsten Woche hörst du schon den Live-Podcast von der Slushed in Heilbronn. Die war nämlich am 24. Oktober, glaube ich. Und ich habe dort mit dem Johannes Lutz von Duschbrocken eine zweite Folge aufgenommen. Er war damals in Folge 6 zu Gast und wir saßen in einem e-tron Honitron, mit dem damals der Ken Block eine Driftrunde gemacht hat. Das ist ein Audi e-tron Vorserienfahrzeug, für das man einen speziellen Führerschein braucht. Also wir sind auch nur drin gehockt, beziehungsweise ich war reingepfercht. Fotos davon kannst du auf LinkedIn sehen. Den Link gibt's auch in den Shownotes. Die Folge kommt dann nächste Woche und ich wünsche dir eine erfolgreiche und entspannte Woche. Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao, ciao.